Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und analysieren aktuelle Themen und Debatten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken linken Kraft arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade in Wien in meinem Homeoffice-Aufnahmestudio am Schreibtisch und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Und auch wenn immer alles eigentlich ganz gut klappt mit unseren Videocalls und Aufnahmetechnik und allem drumherum, vermisse ich es eigentlich schon sehr, dass ich meine Gäste persönlich treffe. Aber so haben wir zumindest die Chance, mit Leuten aus ganz Österreich zu sprechen, was natürlich auch schön ist. Heute beschäftigen wir uns mit einem Land, das in den letzten Tagen und Wochen wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Mit der Türkei. Dass das Erdogan-Regime verfolgt, unterdrückt und mordet, das ist leider nichts Neues. Gerade in den letzten Wochen haben sich die Ereignisse aber wieder überschlagen. In der Türkei sind rund 700 Personen festgenommen worden, die als regimekritisch gelten, darunter auch viele PolitikerInnen der pro-kurdischen Oppositionspartei, HDP. Protestierende Studentinnen und Studenten wurden verhaftet und die Türkei begann einen erneuten Militäreinsatz im Nordirak, in Südkurdistan, und greift dabei gezielt die Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei an. Wir wollen heute einen Blick hinter die Kulissen von Erdogans Regime in der Türkei werfen, nach den innenpolitischen Auswirkungen der außenpolitischen Aggression fragen und auch die jüngsten Arbeitskämpfe in der Türkei in den Blick nehmen. Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Aktivist Max Zirngast, der gerade in Graz sitzt. Max, freut mich total, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Max, du warst dir selbst 2018 in der Türkei inhaftiert und hast quasi die Repression des Erdogan-Regimes ja am eigenen Leib zu spüren bekommen. Warum warst du inhaftiert und wie waren diese Monate für dich? Wie hast du das erlebt, wenn man das überhaupt so hier auf den Punkt bringen kann?
Ja, also unsere Inhaftierung, das war nicht nur ich, wir waren jetzt zu dritt insgesamt, war jetzt in dem Sinne eben nichts Besonderes für die Türkei, weil das sehr regelmäßig sehr viele Menschen trifft. Und in dem Fall war die halt die Ausnahme, oder eine Ausnahme war, dass eben auch ich dabei war sozusagen, als nicht nur österreichischer Staatsbürger, nicht türkische Staatsbürger, sondern auch als jemand, der sozusagen in keiner Weise einen irgendwie türkisch oder kurdisch klingenden Namen hat. Im Grunde ist das mehr oder weniger immer dasselbe Schema, also es sind Vorwürfe der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation oder Propaganda für eine terroristische Organisation. Es gibt auch noch andere, eine ganze Reihe von Vorwürfen, aber wenn es sozusagen um Operationen geht, Polizeioperationen, wo dann eben mit Razzien in der Früh Leute aus ihren Häusern rausgeholt werden, mit Durchsuchungsbefehl und dann eben zuerst auf die Polizeistation gebracht, festgenommen und dann unter Umständen verhaftet werden, dann ist es eben meistens Mitgliedschaft in der terroristischen Organisation und läuft immer nach einem sehr, sehr ähnlichen Muster ab. Also es geht im Grunde auch in den meisten Fällen gar nicht darum, diese Leute wirklich schuldig zu sprechen oder sie wirklich für 7 Jahre oder so ins Gefängnis zu bringen. In manchen Fällen schon, ist klar. Aber in sehr vielen Fällen geht es eigentlich um eine Form von Bestrafung für politische Oppositionsarbeit. Mhm. Das heißt, dass die Leute einige Zeit weggesperrt werden, dass sie Prozesse am Hals haben, eventuell fliehen müssen, also ins Exil gehen müssen, wenn dann eben diese Strafen sich anhäufen und tatsächlich dann einige Jahre zusammenkommen. Aber die Leute in Freiheit sind in dem Moment, dann gibt es ja nicht immer die Möglichkeit, auch wenn sich das abzeichnet, dass so eine Strafe droht, dass man sich absetzt. Und das ist das eigentliche Ziel eigentlich.
Und wie war diese Zeit für dich? Du warst ja, wie lang? Das waren 3 Monate?
Drei Monate.
Dann
also ungefähr 3 Monate.
Freigesprochen worden letztlich, oder? Im September 2000.
Also wir waren 10 Tage in Polizeigewahrsam, dann ungefähr 3 Monate im Gefängnis, also im Hochsicherheitsgefängnis, also F-Typus-Gefängnis, das sind die Hochsicherheitsgefängnisse für politische Gefangene, also Terrorismus offiziell. Und danach noch 9,5 Monate unter Ausreiseverbot in der Türkei, also der Prozess lief ja dann weiter. Und nach einem Jahr bin ich dann freigesprochen worden.
Du arbeitest und schreibst dir immer noch sehr viel über die Türkei. Wie hast du denn die Situation beobachtet seit deinem Freispruch? Was hat sich verändert? Hat sich was verändert an der Lage der Türkei? Weil gerade wirtschaftlich, da hat man ja eigentlich von enorm vielen Problemen, mit denen die Türkei zu kämpfen hat.
Also eigentlich hat sich nicht so viel verändert in dem Sinne, dass die Grundkonstellation die gleiche ist. Vor allem seit 2012, 2013, wo zum einen die kurdische Bewegung internationalisiert wurde und stärker aufgetreten ist und zum anderen aber dann vor allem auch im Westen mit dem Gezi-Aufstand im Juni 2013 die Kräfteverhältnisse und das etablierte Regime ziemlich ins Wanken gekommen ist. Seither gibt es eigentlich eine Hegemoniekrise oder eine wirklich sehr tiefgreifende Hegemoniekrise, die sich bisher nicht gelöst hat, nicht gelöst wurde, aber eben immer an verschiedenen Aspekten sozusagen auftritt und verschiedenen Bereichen auftritt und nicht immer gleichzeitig. Das ist eben manchmal im ökonomischen Bereich, weil ja auch sozusagen als Teil dieser Hegemoniekrise eigentlich das Akkumulationsregime, über das sich die AKP, also die Regierungspartei von Präsident Erdogan, über Jahre hinweg eigentlich behauptet hat und sozusagen ihre Machtstellung ausgebaut hat, was aber auch schon eigentlich auf eine Zeit davor zurückgeht, also auf die Einführung des Neoliberalismus, großen, ich sage es grob formuliert, Neoliberalismus durch den Putsch 1980, Militärputsch. Und das Akkumulationsregime ist in der Krise. Zum anderen aber auch ist der Staat in einer ziemlichen Krise. Das heißt, das wird manchmal gelöst, aber zwischen verschiedenen Staatsfraktionen der herrschenden Klasse gibt es eben auch immer wieder heftige Gefechte. Das ist zum Beispiel eben nach Gezi passiert. Also es ist nicht, Gezi selbst ist nicht Teil dieser Staatsfraktion oder die gesellschaftlichen Dynamiken, die bei Gezi zum Ausdruck gekommen sind, sind sozusagen eigentlich populare Dynamiken. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass sie sich eben artikuliert haben in der Form und in der Stärke, ist innerhalb des Staates einiges ins Wanken geraten. Und der Bruch von eben AKP und der Gülen-Bewegung, das können wir jetzt nicht weiter ausführen, aber das sozusagen die Regimeallianz eigentlich bis dorthin, also der offizielle Aspekt, angeführt von Erdogan, die AKP als Partei und andererseits halt als eine wichtige Trägerschaft von verschiedensten Staatsapparaten oder einfach eine Kraft in verschiedenen Staatsapparaten, die Gülen-Bewegung, die dann eben koaliert haben. Und die sind sozusagen immer mehr aneinander geraten, aber dann vor allem nach Gezi ist das Ganze eskaliert, zum Beispiel. Und seither haben sich ja neue Allianzen gebildet. Ja, also es ist, glaube ich, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass Erdogan ja nicht alleine regiert. Also es hat immer, also es wird vor allem in den westlichen Feuilletons sehr gern so dargestellt, aber im Grunde ist es ja eine Regime-Allianz, von der wir da sprechen, wo Erdogan den großen Trumpf hat, dass er, auch wenn es weniger wird, immer noch die Massen mobilisieren kann, immer noch sozusagen eine gewisse Basis kreieren kann, aber vor allem, wenn es darum geht, die wichtigsten Positionen in den Staatsapparaten zu besetzen, ist die AKP eigentlich gar nicht so stark, wie es aussieht. Und die Konstellation gibt es heute weiter. Also da hat sich jetzt nichts verändert an der wesentlichen Ausgangslage.
Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass diese Allianz, die du aber gerade beschrieben hast, schon auch unter Druck gerät immer mehr, oder? Also ist auch vielleicht... Also meine
genau, weil sie die Hegemoniekrise ja auch nicht lösen kann. Ja,
und dann halt also, irgendwie auch mit immer mehr Repression gegen Oppositionelle vorgeht, oder? Also
das ist ja und nein. Also der Grund dafür, also einerseits gibt es die Repression seit langem, die ist jetzt nicht in der Form neu. Teilweise ist es vielleicht quantitativ neu, also vor allem einen Tag 700 Menschen mit Beziehungen zur HDP oder in irgendeiner Form in der HDP aktiv. Das ist natürlich quantitativ eine unglaubliche Zahl. Aber dass es immer wieder Operationen gibt, dass es permanente Repressionen gibt, dass es auch die Gleichschaltung der Medien, die ist ja schon fast vollendet und so weiter gibt, das ist jetzt neu, das ist nicht neu, das ist ein Prozess vielleicht, aber nicht in der Sache neu. Also die Grundthese, die ich vertreten würde, ist, dass es eben vor allem seit 2013 drei wesentliche gesellschaftliche Blöcke gibt, die natürlich in sich nicht homogen sind, das ist schon klar, und wo es auch untereinander hin und wieder Verschiebungen geben kann. Das eine ist eben der Block an der Macht, der Regimeblock, der immer stärker eigentlich eine Faschisierung vorantreibt. weil eigentlich auch kein Weg zurück mehr möglich ist für den Block. Ja, die können nur nach vorn gehen und das ist halt mit mehr Gewalt und mit mehr Gleichschaltung im Prinzip oder sozusagen diese Allianz zu stärken. Das haben sie aber bisher noch nicht ganz geschafft. Also das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen. Das andere ist dann ein ja, etwas liberalerer bürgerlicher Block, der sozusagen eine gewisse Restauration der kapitalistischen Gesellschaftsformation in der Türkei haben will, wo es sozusagen noch stärkere Koalition oder stärkere Zusammenarbeit mit dem auch internationalen Kapital gibt, mit der NATO, mit der Europäischen Union und eine gewisse Liberalisierung. Also zumindest einen liberalen Anstrich dem Ganzen verpasst. Also das ist eben der Oppositionsblock, der im Großen und Ganzen diese Position vertritt. Und dann gibt es den dritten Block, die popularen Bewegungen, würde ich sagen. Also das kann man auch benennen, wer das ist die kurdische Bewegung einerseits, die Frauenbewegung, Arbeiterinnen und Arbeiter, die alevitische Bevölkerung, arabisch-alevitische Bevölkerung, Jugendliche und eben sehr viele, die tatsächlich eigentlich ein sehr viel radikaleres Verständnis von Politik, von Demokratie und so weiter haben, als es der Oppositionsblock hat. Mhm. Also im Westen ist klar, da ist der Fokus sehr stark auf, was weiß ich, den Bürgermeister von Istanbul und so weiter und so fort. Aber sozusagen die eigentliche demokratische Opposition sind die popularen Bewegungen.
Und würdest du zu denen dann auch die Studierenden zählen, die inhaftiert worden sind?
Genau. Ja. Also was wir in den letzten ein, zwei Monaten gesehen haben, ist eigentlich innerhalb dieses Rahmens, den ich jetzt kurz skizziert habe, zwei sehr herbe Schläge für das Regime. Das eine ist der Widerstand der Studierenden an der Boğaziçi-Universität. Das andere war eben die Operation in Gara, beziehungsweise was dort dann passiert ist.
Kannst du da vielleicht kurz die Hintergründe skizzieren, einfach für alle, die das nicht so mitbekommen haben?
Also die Studierendenproteste sind im Prinzip so, dass eben die Boğaziçi-Universität ist eine international durchaus renommierte Universität in Istanbul, die jetzt eben den Ruf hat, eher liberal, linksliberal zu sein, was auch stimmt. Und dort ist eben wieder ein Rektor bestellt worden. Diese Rektoratsbestellungen sind sehr interessant, weil einerseits wird schon gewählt, also aus sich Professoren, Mittelbauer, aber ja da auch immer stimmberechtigt ist. Aber andererseits wird dann sozusagen, ich glaube aus der Liste der ersten sechs, einer von bestellt, und zwar vom Präsidenten.
Okay.
Und das ist so eine Zwischenform. Also einerseits ist es der Präsident, der es bestimmt, andererseits wird schon noch irgendwie gewählt. Und das ist, glaube ich, ganz interessant für diesen permanenten Regimeumbau. Also es ist so ein Prototyp quasi oder ein Synonym dafür. Weil man würde sagen, also wenn man jetzt vom starken Faschismus ausgehen würde, dann wird der Rektor einfach bestellt werden, ausfertigt. Aber das ist eben auch nicht der Fall. Es wird schon noch gewählt, dann wird aber eben einer ausgewählt vom Präsidenten, aber der hat halt nicht immer Legitimität, vor allem also nachdem das meistens nicht die Leute sind, die dann, also zumindest nicht an diesen Unis, wo es dann zu Protesten kommt, nicht die Leute sind, die dann tatsächlich auch gewählt wurden, weil die sind dann meistens mit dritter, vierter, fünfter, sechster Stelle. Und diese Einsetzung quasi in der Zwangsverwaltung steht ja auch sozusagen für ein größeres Prinzip. Also die meisten Gemeinden, Kommunen, Städte und mittlerweile wirklich fast alle, die 2019, also vor nicht einmal zwei Jahren, von der HDP gewonnen worden sind, sind mittlerweile, also da wurden die gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgesetzt und von Zwangsverwaltern ersetzt. Und dasselbe passiert im gewissen Sinne auch an den Universitäten. Also das Bild des Zwangsverwalters steht sozusagen für diese despotische, zentralistische Politik, ausgehend vom Präsidenten. Und ich nehme mal an, dass sie sich gedacht haben werden, das wird Proteste geben, aber es wird halt vorbeigehen. Ist halt diesmal nicht passiert. Die Studis, aber auch die Lehrenden haben es eigentlich geschafft, mit ihrem Protest dem Rektor jegliche Legitimation zu verweigern. Er hat auch keine, aber ich meine, er ist immer noch Rektor im Moment. Aber die Proteste gehen auch weiter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist zuerst mal eskaliert, Anfang Januar, dann ist es ein bisschen zurückgegangen und dann eben Ende Januar, Anfang Februar ist es nochmal eskaliert, weil es natürlich auch das Regime eskalieren lassen wollte. Also nur, dass es dagegen eben wieder Protest gab. Und dann eben auch sehr viele Festnahmen. Es Verhaftungen nicht so viele, es sind 11 gewesen, 2 sind wieder freigelassen worden. Nach Einsprüchen 9 sind jetzt nur verhaftet, also in Untersuchungshaft von den Studis. Genau, und ich glaube 150 oder 200 Festnahmen gab es da, aber die meisten sind auch am gleichen Tag wieder rausgelassen worden. Oder sogar mehr, das war nur Istanbul, dann gab es auch in Ankara und in Izmir noch, egal, aber es ist einige hundert, das kann eh niemand mehr genau zählen. Das ist das eine, das ist sozusagen ein sehr wesentlicher Schlag eben von den popularen Bewegungen gewesen. Und dadurch, dass die eben auch keinen Schritt zurück gemacht haben und gleichzeitig eine sehr legitime Sache einfach verfolgen und auch nicht irgendwie gleich das Ganze stürzen wollen, sondern sehr vehement auf diesen Aspekt, also ohne deren Selbstbestimmung, aber klar auch gegen das Zwangsverwalterregime bestehen, haben sie es einfach geschafft, wirklich da ein ziemliches, wie soll ich sagen, das Regime auch ziemlich am falschen Fuß zu erwischen. Mhm. Man sieht es eben daran, dass gerade in den letzten Tagen zum Beispiel der kleine Regimepartner sozusagen, im Kleinen im Sinne von die Partei selbst ist klein, also die MHP, faschistische MHP oder Grauen Wölfe, aber Grauen Wölfe sagt man in der Türkei eigentlich nicht, deren Führer sozusagen, der seit 25 Jahren oder so Parteichef ist, hat im Januar, Februar, also Anfang Februar noch irgendwie davon gesprochen, also das hat immer so absurde Aussagen, aber also nur um das ungefähr auf den Punkt zu bringen, in welcher Vehemenz das formuliert worden ist, dass dort irgendwie Terroristen seien und Schlangen, deren Kopf man zerquetschen muss. Mhm. Und gestern, glaube ich, oder vor zwei Tagen, hat er davon gesprochen, naja, die Jugendlichen eh versteht und dass sie die Zukunft der Türkei sind und so weiter und so fort. Also man sieht, dass sozusagen dieser 180-Grad-Wende einfach aufgrund des vehementen Widerstands und dass die eben nicht klein beigegeben haben. Das ist der eine Schlag. Der andere Schlag eben über diese fehlgeschlagene Operation in Gare gibt es offensichtlich einen Bruch innerhalb des Staates. Mhm. Also das können wir nie genau wissen, wo der dann wirklich verläuft. Da muss man immer zwischen den Zeilen lesen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass irgendwas nicht ganz rund läuft. Mhm. Ja? Also das ist immer so schwierig, das dann ganz nachzuvollziehen, weil ja niemand ganz offen spricht und weil es halt so staatsinterne Sachen sind. Aber ganz offensichtlich gibt es einige Staatsfraktionen, die nicht glücklich sind mit der Art und Weise, wie das gelaufen ist.
Da ging es darum, dass angeblich Kriegsgefangene befreit werden hätten sollen. Oder was war die Geschichte dahinter?
Genau, also die Geschichte war so, dass eigentlich am 8. Februar oder so hat Erdogan gesagt, dass er am 10. Februar, war das ja schon so lange?
Ja, ich glaube 10. Februar, ja.
Die wird eine frohe Botschaft verkünden. Also das ist das, was sie immer wieder verwenden. Ja. Da weiß man schon, okay, Moment mal, sie sind ziemlich in Bedrängnis geraten, sie müssen jetzt irgendwas erklären, um sozusagen, die Bedrängnis kam natürlich von den Studierenden der Basischen Universität, und da mussten sie irgendwas dann ankündigen. Dann ist am 10. eigentlich nichts passiert, außer, ich meine, dass sie angekündigt haben, dass sie bis 2023, ich glaube, am Mond landen werden oder irgend sowas, was halt völlig absurd war, weil es halt überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. Mhm. Und eben, dass sie wieder Verfassungsdiskussionen aufgekocht haben. Aber das machen sie auch schon seit ein paar Wochen eigentlich. Also da ist eigentlich jetzt nichts passiert. Und dann ist natürlich ein paar Tage später rausgekommen, dass eben diese Operation passiert ist und tatsächlich dort 13 Kriegsgefangene, die aber schon 2015, 2016, großteils, ich glaube mit einer Ausnahme, eben von der PKK entführt worden sind, dass die eben bei dieser Operation ins Leben gekommen sind. Ja. Wobei natürlich, also die PKK sagt, dass es aufgrund des Bombardements aus der Luft war. Die türkische Regierung sagt, dass die PKK die Leute hingerichtet hat. Es ist im Prinzip auch, also es ist schwierig, das wirklich herauszufinden, was da passiert ist. De facto ist man ein relativ kleines Gebiet, von dem man annimmt, dass dort die Kriegsgefangenen sind, mit, ich glaube, 40 Kriegsflugzeugen beschießt, bombardiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die dort lebend rauskommen, gering ist. Mhm. Ja, wie auch immer. Also das ist jetzt nicht unbedingt, und das ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Widersprüche im Staat, dass das jetzt nicht eigentlich nicht die Art und Weise ist, wie man so eine Befreiungsaktion angeht. Mhm. Noch dazu haben sie es mehr oder weniger angekündigt. Also nicht im Detail vielleicht, was da passieren wird, aber davor schon viel geredet, dass irgendwas kommen wird. Was natürlich auch was ist, was man in so einer Situation nicht macht, weil es ja offensichtlich ist, dass das irgendwie geheim ablaufen sollte. Da sind auch noch, ich glaube, 3 türkische Soldaten, also nach offiziellen Angaben, muss man immer dazu sagen, ums Leben gekommen und 15-jährig ist. Also das ist die eine Sache. Ob das tatsächlich dann nur um diese Befreiung ging oder um mehr, also das ist nicht eine andere Sache, weil es ist halt einfach einer der wichtigsten Gebiete, die die PKK im Nordirak unter Kontrolle hält. Mhm. Aber wie gesagt, das war die Sache. Letztendlich hat es dann auch nicht lange gedauert. Das Ganze hat irgendwie 4 Tage gedauert und hat eben mit diesem Fiasko geendet.
Ich finde, das Spannende daran ist ja auch, dass der türkische Kriegsminister Hulusi Akar, der war ja noch kurz vor diesem Angriff, der sich auch, also so wie du das darstellst, also das liest sich ja mehr irgendwie wie so ein Angriffskrieg eigentlich, der war ja kurz vor dem Angriff eigentlich noch auf Besuch bei der deutschen Verteidigungsministerin, Gram Kambauer. Und also ich finde, man gewinnt einfach immer mehr den Eindruck, dass die Türkei die EU und ihre NATO-Partnerinnen eigentlich total fest im Griff hat. Also gleichzeitig geopolitisch ziemlich enorm aggressiv ja, vorgeht. Also zum Beispiel in Libyen ist sie involviert, dann in den Kämpfen rund um die Region Bergkarabach. Da haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, hat sie die aserische Seite mit Drohnen und Milizen unterstützt. Und auch mit Griechenland kommt es immer wieder zu Disputen im Mittelmeer, die auch NATO-Partner sind. Also ich frage mich da, welches Ziel verfolgt die Türkei eigentlich mit dieser Außenpolitik und wieso sehen die europäischen Staaten darüber hinweg? Hat das was mit dem Flüchtlingsdeal zu tun oder wie würdest du dir das erklären?
Also ich glaube, es sind 2 verschiedene Ebenen, auf denen man das Problem irgendwie aufreißen muss. Das eine ist die Operation, also nur als Beispiel jetzt, es gibt dann für andere Operationen dann immer leicht verschieden, aber für diese Operation jetzt ist es eigentlich undenkbar, dass sie das Ganze ohne Wissen der USA gemacht haben. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil also, wie gesagt, es ist nicht immer ganz klar, was da wirklich passiert ist, aber was ich so verstanden habe aus dem, was man dann so liest, sind diese Kampfflugzeuge ja nicht aus der Türkei gekommen, sondern aus Başika, also aus einer türkischen Basis nördlich von Mosul. Mhm. Das heißt Nordirak. Das ist völlig unmöglich, dass 40 Kriegsflugzeuge von dort einfach so durch die Gegend brausen, ohne dass die USA davon weiß, in dem Bereich, ja. Also es ist letztendlich eine innernordirakische Operation gewesen, in dem Sinne. Die Türkei hat ja auch Basen und so weiter im Nordirak, und zwar gar nicht so wenige. Aber die Başika-Basis ist, glaube ich, die größte und seit Jahren schon dort. Das heißt, die USA dürften davon gewusst haben. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist ja, dass es ja auch danach zwischen den USA und der Türkei ein paar Tage lang so ein Hin und Her gab. Weil die Türkei nämlich, die USA zuerst gesagt haben, wenn es stimmt, dass die PKK diese Leute hingerichtet hat, dann verurteilen sie sie. Und die Türkei hat sich nicht sehr an der Formulierung, wenn das aufgehängt. Mhm. Hat gesagt, warum wird das überhaupt diskutiert und so weiter und so fort. Das ist ja eh völlig klar, dass das passiert ist. Also was da passiert ist, was es eigentlich nicht ist, aber genau. Also dass da von Seite der USA so Zweifel angedeutet wird, hat sie offensichtlich ziemlich verletzt. Und es ist auch dann der Botschafter der USA ins Verteidigungsministerium zitiert worden, also zu Hulusi Akar, okay. Was auch schon interessant ist, weil es eigentlich die diplomatischen Regeln verletzt. Also ein Botschafter muss ins Außenministerium zitiert werden, nicht ins Verteidigungsministerium. Mhm. Also was da genau passiert, das wissen wir nicht. Aber es ist völlig unmöglich, oder fast unmöglich, dass es ohne Wissen der USA passiert ist. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass das natürlich es einfach weltpolitisch gesehen, geopolitisch gesehen, Hegemonieverschiebungen stattfinden in den letzten Jahren. Und das hat zur Folge, dass eben mittlere Mächte, würde ich jetzt mal sagen, wie die Türkei, die zwar einerseits schon noch in starker Abhängigkeit von größeren Mächten wie den USA oder auch europäischen Ländern stehen, aber andererseits regional gesehen gewisse Eigeninteressen durchsetzen können, oder zumindest versuchen können, dass die sozusagen aktiver geworden sind. Das sieht man ja besonders nicht im Mittleren Osten, weil es einfach eine Region ist, wo niemand vollkommen die Kontrolle herstellen kann. Also wir haben klar immer noch die 2 stärksten Mächte dort sind die USA und Russland und die europäischen Länder mit dabei. Und die regionalen Kräfte versuchen sich halt dementsprechend zu positionieren. Die Türkei ist halt ein paradigmatisches Beispiel, einmal mit Russland, einmal mit den USA und so weiter, und versuchen für sich selbst halt immer was rauszuholen dabei. Mhm. Das andere ist natürlich, dass dieser Expansionsdrang der Türkei ja auch zum Teil mit dem Expansionswillen des türkischen Kapitals korrespondiert. Mhm. Also man darf das, glaube ich, nicht übersehen. dass also mehrere Faktoren. Einerseits die türkische Kriegsindustrie sich sehr wohl verbessert hat in den letzten Jahren. Also es ist nicht nur Propaganda. Und dass vor allem natürlich das große Kapital, das jetzt eigentlich nicht 100% pro Regime ist oder pro Erdogan ist, aber sie mit ihm ganz wunderbar arrangiert, aber gleichzeitig auch Alternativen sucht zu ihm, dass die eigentlich die Hauptprofiteure von dem Ganzen sind. Also von der Kriegsindustrie auch tatsächlich. Also Koç, die Koç Holding, Sabancı Holding und so weiter. Eigentlich sehr westlich orientiertes Kapital, pro USA, pro Europäische Union, aber vor allem pro USA. Aber gleichzeitig eben auch kooperieren die sehr, sehr gut mit dem Regime. Und zum anderen natürlich auch Einflussbereich, aber auch Energiequellen. Das ist nicht unwichtig. Eines der größten Probleme der Türkei ist Energieversorgung. Also das heißt, es gibt schon Erdöl und Erdgas, aber relativ wenig, verhältnismäßig. Aber wenn man sich dann die Länder anschaut, Syrien, Libyen, Aserbaidschan, das sind alles sehr Erdgas-, Erdölreiche Regionen. Mhm. Also es ist durchaus auch ein Grund, warum Griechenland, Mittelmeer sowieso auch, da geht es ja auch sehr viel um diese Energieversorgung. Aber natürlich auch einfach regionale Einflusskontrolle. Also ich glaube, man muss das ist sehr, sehr grob jetzt formuliert, aber muss das zusammendenken. Ja? Und die Türkei kann sich da positionieren stärker als früher, weil es halt auch gewisse regionale Verschiebungen gibt. Also sie können dann halt auch zu Russland gehen, ja? Und dann, was weiß ich, diese S-400 kaufen. Mhm. Aber das heißt dann natürlich auch, dass die USA ihnen anderswo auch sagen werden, hey, Moment mal, so einfach geht es nicht. Und in diesem permanenten Manövrieren passieren dann eben diese Sachen.
Wie würdest du das einschätzen? Welche Bedeutung hat das für innenpolitische Entwicklungen?
Es hat natürlich insofern sehr große Bedeutung, weil die Stabilität oder zumindest teilweise Stabilität des Regimes davon abhängt, würde ich sagen. Also sie müssen ja eben schauen, dass sie zum Beispiel auch das große Kapital zufriedenstellen. Also wenn die eben die Koç Holding und Sabancı, Eczacıbaşı und so weiter, also diese ganz großen Holdings, nicht mehr glücklich machen können, dann werden die irgendwann ganz auf die Seite der Opposition gehen. Mhm. Oder zumindest ist das eine Option, die dann am Tisch liegt. Es geht natürlich aber auch immer darum, die Basis zu mobilisieren in einem sozusagen nationalistisch angehauchten Aufbruchsfieber oder was auch immer das dann jeweils ist, was aber auch nicht mehr so gut funktioniert. Also es funktioniert einfach nicht mehr, wenn man es permanent macht, gewisse Sachen. Vor allem auch, weil die Lebensrealität sehr viele Leute halt nicht mehr damit korrespondiert. Also wenn man halt echt Probleme hat, sich und seine Familie zu versorgen, wenn die Pandemiepolitik dazu führt, dass halt einerseits es kaum Hilfen für Firmen, für Kleinbetriebe, Kleinunternehmen gibt, und das ist einfach das Rückgrat der türkischen Ökonomie und Gesellschaft. Also man kann in der Türkei eigentlich keine Wahlen gewinnen, wenn man nicht einen Großteil der Kleinunternehmer auf seiner Seite hat, würde ich sagen. Und gerade die sind jetzt die am meisten darunter leiden, weil es einerseits natürlich sehr viele zuhaben oder halt wenig wirtschaftliche Aktivität gibt und gleichzeitig aber auch sehr wenig Förderung. Ja. Außer für die, die halt mit dem Regime direkt verbandelt sind. Also das ist sehr schwierig. Auch aufgrund der ökonomischen Lage, aufgrund der Krise des Akkumulationsregimes, geraten sie da immer stärker in Bedrängnis, das Ganze noch aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist einfach ein sehr fragiles Gebilde, das Ganze. Ja? Also diese einmal nach draußen, einmal nach drinnen angreifen, dort wieder einen kleinen Erfolg einholen und so weiter und so fort. Das sind ganz wichtige Bausteine eben in diesem Faschisierungsprozess, der aber eben nicht gelingt, vor allem auch dann nicht, wenn so eine Operation wie die Gare-Operation daneben geht. Ja. Wir können uns ja auch anders denken. Was ist, wenn es denen gelungen wäre, diese Leute wirklich dort rauszuholen und vielleicht noch ein, zwei führende PKK-Kader dazu? Das wäre eine ziemliche Sensation gewesen. Es hat ja auch eine historische Referenz, weil es war ja so knapp vor dem 15. Februar und der 15. Februar war ja auch der Tag, wo Öcalan 1999 dann eben in die Türkei gebracht oder festgenommen wurde, in die Türkei gebracht wurde aus Kenia nach einer ziemlich langen Tour durch viele Länder. Das war damals auch ganz wichtig, weil die Regierung, die das damals gemacht hat, ist dann auch bis zum AKP-Wahlerfolg eigentlich an der Macht geblieben. Und das in einer sehr, sehr tiefen Krise damals. Einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Das heißt, Öcalan zu fassen, sozusagen, in Anführungsstrichen, war damals ein sehr wichtiger Faktor, um an der Macht zu bleiben.
Mhm.
Also solche Sachen passieren in der Türkei immer wieder auch mit diesem Grund. Hatten sicher einen sehr, sehr klaren, direkten politischen Grund gehabt.
Spannend.
Was auch der Grund sein dürfte, warum, also wenn die irgendwie zum 15. Februar wieder sowas machen würden. Aber das ist eben auch der Grund, warum, glaube ich, andere Fraktionen im Staat, vor allem in der Armee, eben unglücklich waren darüber. Weil es halt sehr offensichtlich ein politisches Manöver war und wahrscheinlich kein unmittelbares Bedrohungsszenario da standen hat, dass es irgendwie gerechtfertigt hat, das zu machen.
Weil du gerade auch so diesen steigenden Unmut eigentlich der Bevölkerung auch skizziert hast, gerade während Corona. Und auch gerade vorher haben wir auch darüber geredet, wie die HDP auch ihre Positionen stärken konnte. Auch bei den letzten Wahlen hat die AKP ja einfach schon wichtige Positionen wie den Bürgermeister in Istanbul verloren. Also ein bisschen was tut sich da ja. Jetzt zum Schluss irgendwie vielleicht auch überspitzt gefragt, aber wird Erdogan das alles politisch überleben? Also diese Krise und dann auch diese fehlgegangene Operation in Gaza. Also was ist deine Einschätzung? Wird sich die Hegemoniekrise verstärken?
Also ich glaube, meine Grundthese wäre jetzt mal zu sagen, sie können die Hegemoniekrise nicht lösen, ohne die populare Dynamik auszuschalten.
Mhm.
Ja? Und das ist ja auch sozusagen irgendwie einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Regime und der Opposition, also der bürgerlichen Opposition, dass das Regime halt im Prinzip die popularen Bewegungen einfach niederknüppeln will,
ja.
Salopp formuliert. Und die bürgerliche Opposition, die sie im Prinzip sozusagen integrieren will ins System.
Ja.
Ja, ist auch klar, weil sozusagen die Basis der bürgerlichen Opposition bei Wahlen ja dann sehr stark sich überschneidet mit den popularen Bewegungen oder mehr oder weniger das Gleiche ist sozusagen. Ja.
Mhm.
Auch wenn die popularen Bewegungen eigentlich viel fortschrittlichere Forderungen haben.
Mhm.
In jeder Hinsicht. Aber sozusagen das überschneidet sich einfach als Wählerpotenzial. Aber ohne die auszuschalten in der einen oder anderen Form und sozusagen wirklich ein neues Projekt, hegemoniales Projekt zu formulieren, wird es in irgendeiner Form eine Hegemoniekrise geben. Und wir sehen einfach, dass es auch dem Regime nicht gelingt, jetzt wirklich in dem Sinne ein starkes faschistisches Regime aufzubauen. Also es kann schon sein, dass sie das wollen, aber es gelingt halt nicht, weil es den Widerstand der Bevölkerung gibt, weil es den Widerstand der kulturellen Bewegung gibt. Also das ist ja halt auch nochmal eine ganz andere Dimension. Mit einer sehr organisierten und auch eben zum Teil bewaffneten Bewegung. Also die ja nicht auszuschalten ist. Ja, also zumindest im Moment noch nicht. Aber es sieht nicht danach aus. Das wissen wir nämlich nie, welche Kräfte da dann wirklich im Spiel sind. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Aber man sieht es ja auch an der Frauenbewegung, die sie nicht klein kriegen. Die Aleviten kriegen sie auch nicht klein. Ist auch sehr schwierig, weil das sozusagen einfach eine Identität ist, die jetzt in dem Sinne nicht wegzumachen ist. Und das sind halt einfach Millionen von Menschen, genauso wie die Kurdinnen und Kurden.
Mhm.
Aber wir sehen es auch vor allem in den letzten Wochen, wo immer stärkere Arbeitskämpfe eigentlich stattfinden. Und interessanterweise vorbei an den Gewerkschaften, also auch an den jetzt formal linken kämpferischen Gewerkschaften. In der Türkei gibt es nicht ein kooperatistisches System wie in Österreich, sondern Konföderation.
Mhm.
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist auch sehr nieder, muss man auch sagen. Und ein Großteil von den Organisierten sind in regimenahen Gewerkschaften.
Mhm.
Sehr platt formuliert. Aber das passiert eben gegen die Gewerkschaftsbürokratie oder trotz der Gewerkschaftsbürokratie. Diese Streiks und Proteste.
Die dann eher bewegungsorientierter sind oder...
Genau, also einfach die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst, die sozusagen einfach ihre Rechte einfordern.
Mhm.
Und auch mit einer gewissen Legitimität, weil eben einfach die große Mehrheit der Bevölkerung wirklich ökonomisch in einer sehr schwierigen Situation ist.
Ja.
Das zeigt uns aber auch eben auch ein anderes Problem auf, dass nämlich diese popularen Bewegungen zwar existieren, auch sehr stark sind, aber dass es ein Problem gibt, was die politische Vertretung dieser Bewegung betrifft, dass nämlich die organisierte Linke sehr schwach ist.
Ja.
Dass wir es jetzt eben auch sehen, dass die formal linken Gewerkschaften große Probleme haben mit diesen, also mit der Selbstorganisation, mit der Selbstaktivität der Arbeiterinnen umzugehen. Weil wenn die dann wirklich anfangen, Subjekt zu werden und ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, sozusagen, dann hat offensichtlich auch die Gewerkschaftsbürokratie, das ist ja nicht eine Struktur, also die verschiedenen Gewerkschaftsbürokratien sozusagen, haben Probleme damit umzugehen. Aber das wird eben sozusagen eine der wesentlichen Konfliktlinien sein in der näheren Zukunft. Weil natürlich kann es immer passieren, dass es bald eine Wahl gibt, wenn sie das wieder, oder wenn das sozusagen irgendwie unausweichlich ist, oder wenn die Kräfteverhältnisse sich eben so verschoben haben, dass einerseits das Regime das machen will, oder andererseits eben sie keine andere Wahl haben, weil sie sich irgendwie legitimieren müssen. Mhm. Das ist dann immer die Frage. Also irgendeine Form von Urnengang wird es geben, nehme ich mal an, in den nächsten 6 Monaten, einem Jahr maximal. Das Verfassungsreferendum oder Wahl. Und da wird es natürlich so sein, dass die Frage auftritt, ob die Opposition dort gewinnt oder nicht. Mhm. Ja, also bei den Lokalwahlen ist es ja zum Teil schon passiert, Kommunalwahlen, was auch sozusagen einfach ist, weil man nicht mehr in einzelne Kommunen gewinnen kann, ohne das Ganze zu gewinnen.
Ja.
Aber das größte Problem der bürgerlichen Opposition ist eigentlich, dass sie sich sehr stark darauf verlässt und eigentlich keine Politik macht. Also sie verlassen sich einerseits darauf, dass sie die Wahlen gewinnen würden, weil sozusagen in den Umfragen es so aussieht, als ob die Stimmen für AKP und MEHB, also für die Regierungsallianz sozusagen, zurückgehen. Und zum anderen verlassen sie sich einfach darauf, dass es ausreicht, gegen das momentane Regime zu sein. Also es ist halt sehr riskant. Also sie machen im Grunde keine Politik. Und das sieht man dann auch, weil sie extreme Probleme haben, zum Beispiel mit dem Widerstand der Studierenden umzugehen. Da war die erste Reaktion, dann Ende Januar, als das Ganze eskaliert ist, war die erste Reaktion der meisten bürgerlichen Oppositionsparteien, halt irgendwie zu sagen, ja, ihr habt ja eh recht, aber irgendwie bleibt zu Hause quasi. Also bleibt zu Hause und wir regeln das schon bei der Urne, so nach dem Motto.
Aber haben eigentlich keinen politischen Gestaltungsanspruch oder Visionen, nee, wo sie klar hinwollen. Ja.
Und auch ihre eigene Basis halt auch nicht auf die Straße kriegen. Das ist auch gar nicht in ihrem Sinne gewesen. Und erst danach, oft teilweise auch nach sehr starken Protesten, nachdem sie auch direkt darauf hingewiesen worden sind, haben sie halt irgendwie dann doch sich positioniert, aber in einer sehr eigentlich reaktionären Art und Weise, nach dem Motto, naja, eigentlich soll es die Proteste nicht geben. Wo man sieht, dass sie Probleme haben mit der popularen Dynamik, einfach, die dann sich in solchen Sachen ausdrückt. Und das andere ist natürlich die Frage der kurdischen Frage. Also, dass sozusagen auch die Opposition ja immer noch nicht sich durchgerungen hat, ernsthaft mit der HDP zu koalieren oder die Allianz offiziell auch einzuschließen, weil sie sich einfach darauf verlassen zu scheinen, zu sagen, irgendwie, na gut, die werden sowieso gegen die AKP stimmen, sowieso gegen Erdogan stimmen. Aber ich meine, das ist alles so, das wird so als Automatismus angesehen, sagt der Motto, naja, gut, das sind die linken Kurden, die sind sowieso irgendwie garantiert, wie das eben bei den Lokalwahlen war, also wo eben in Istanbul, Ankara, Izmir und anderen Großstädten die HDP eben die Oppositionskandidaten unterstützt hat. Aber das gibt halt auch keine Garantie. Also, weil wenn du halt überhaupt kein Entgegenkommen machst und im Grunde die HDP aus allem ausschließt, teilweise sogar selbst angreifst, ja, oder zumindest nicht verteidigst gegen Angriffe des Regimes, dann darfst du halt nicht davon ausgehen, dass die auch immer dir die Stimme geben werden.
Ja.
Also wie sehr sie das Regime auch hassen vielleicht, aber also so einfach ist das alles nicht. Also aufgrund dieser massiven Schwäche der Opposition ist es durchaus auch möglich, dass das Regime eben noch sehr lang weitermacht. Wenn es eine kreative, mutige Opposition geben würde, dann wären die vielleicht schon länger Geschichte.
Max, vielen, vielen Dank für diesen Ausblick noch zum Ende und für deine Analyse und Einblicke in das Regime in der Türkei. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und zu Gast bei Kein Katzenjammer warst.
Gerne. Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit unserer neuen Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes und auf unserer Website und überall dort, wo ihr sonst am liebsten Podcasts hört. Ich freue mich schon auf alle, die da wieder einschalten werden. Bis dahin, meldet euch ruhig bei uns über Instagram, Facebook, schickt uns per E-Mail eure Anregungen, euer Feedback zum Podcast, eure Ideen zu folgen. Einfach an podcast@jungelinke.at. Bis bald und bis zum nächsten Mal.